Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei von Steuerberater Tom. Der Podcast für alle Steuerberater, die sich wieder mehr Zeit wünschen für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Toms Mission, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten. Erlerne die Kompetenzen zu einer stärkeren Unternehmerpersönlichkeit für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Investiere in deine Zeit. Es ist heutzutage das kostbarste Gut. Viel Spaß beim heutigen Podcast.
Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln möchten. Ich habe heute wieder mal einen Gast bei mir und zwar in dem Fall einen super guten Freund meiner Studienzeit, den Markus Reihofer. Markus, grüß dich, servus.
Tom, mein Freund, grüß dich.
Hallo Markus, jetzt warst du kurz überrascht, dass du schon drauf bist wahrscheinlich. Du bist ja Steuerberater. Wir haben zusammen einen gewissen Weg gegangen an der FH Deckendorf. Und vielleicht jetzt auch für unsere Zuhörer, nimm dir ein bisschen mit, was du machst, welche Kanzlei du hast, in welcher Größe und einfach ein bisschen, ja, kurz dich mal vorstellen, bitte.
Ich bin seit 2011 Steuerberater. Ich war vorher mit dir, Tom, bei Deloitte, ungefähr 4,5 Jahre. Und habe dann 2011 nach dem Steuerberaterexamen gekündigt und habe auf der grünen Wiese, im wahrsten Sinne des Wortes, meine eigene Kanzlei gegründet, von null weg. Und zwar aus dem Grund, ich wollte keine bestehenden Prozesse, so eingefahrene Strukturen übernehmen. Ich wollte wirklich das von Grund auf so aufbauen, wie ich mir das vorstelle, mit meinen Prozessen, mit meinen Mitarbeitern, mit meiner Software. Und es war im Nachhinein betrachtet auch der richtige Weg. Wir haben jetzt eine Kanzleigröße von 10 Köpfen, also super junges Team, also alle unter 30 eigentlich, bis auf mich und meine Frau. Aber es macht echt Spaß, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Also bin voll zufrieden mit der Entwicklung und so kann es weitergehen.
Okay, cool. Das ist eigentlich spannend, weil das Thema vom Podcast ist ja da in gewisser Weise digitale Prozesse in der Steuerberatung. Und wenn du jetzt sagst, du hast das explizit deswegen die Gründungsform so gewählt, dass du halt eben nicht irgendwelche eingefahrenen Strukturen hast oder dieses klassische, das haben wir schon immer so gemacht und hochlebe das Vorjahr, sondern dass du sagst, nee, ich setze bei Null an und versuche wirklich, was heutzutage möglich ist an Prozessen, an Tools gleich mit einzusetzen. So habe ich es jetzt verstanden.
Genau richtig. Das war der Ansatz.
Okay, cool. Ja, bitte.
Und ich habe mir dann auch am Anfang meiner Gründung überlegt, wo kann ich Alleinstellungsmerkmal finden, was kann ich besser als andere Kanzleien. Und ich habe dann auch schon 2011, 12 gerade das Thema Digitalisierung für mich entdeckt. Und ich war da wirklich bei uns in der Region der Vorreiter. Also wirklich über die Landkreisgrenzen hinweg war ich die einzige Kanzlei, die wirklich schon 11, 12, also vor 10 Jahren mittlerweile, schon digitale Buchhaltungen angeboten hat. Und das war mein wesentlicher Wettbewerbsvorteil irgendwo, was mir dann auch mit dem Kanzleiwachstum entsprechend zugute gekommen ist.
Okay. Ist das halt immer noch so? Oder hat sich das jetzt verschoben, mehr oder weniger?
Wir haben einen wahnsinnigen Wissensvorsprung, aber es gibt Kanzleien, die auch schon aufholen, so kann man es sagen. Also ich behaupte nach wie vor, wir sind der Vorreiter bei uns in der Region, aber es hat sich auch bei den anderen Kanzleien schon irgendwo teilweise, nur hat sich schon was getan in der Richtung. Bei vielen Kanzleien, bei vielen Steuerberaterkollegen, gerade so die Generation 60 plus, da bewegt sich im Thema Digitalisierung überhaupt nichts mehr, auch aus verständlichen Gründen, die sagen, ich gehe 5 Jahre in Rente, ich mag jetzt da keine große Veränderung mehr.
Aber das ist ja spannend, wie siehst du das? Weil wenn das spiegelt ja diese Statistik wieder, die es eigentlich Jahr für Jahr wieder von der DATEV auch gibt, du bist ja DATEV-Kunde-Mitglied, dass nach wie vor, jetzt gut nach Corona weiß ich jetzt nicht, oder in Corona-Zeiten, was sich da noch groß verändert hat, wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr, aber ich habe jetzt die aktuellste Statistik, die in meinem Kopf ist, da wo über 50% der DATEV-Steuerberater-Mitglieder immer noch keinen einzigen Bestand in Unternehmen online haben. Das ist schon Wahnsinn. Und das könnte ja auch Großteil auf die Generation 60 plus, sage ich jetzt mal, zutreffen. Muss nicht, überhaupt nicht. Es gibt sicher auch Ausnahmen. Aber siehst du da für die Chancen draus oder wie würdest du, hast du das in deine Strategie, Kanzleistrategie, irgendwie lässt das mit einfließen oder was denkst du, wird da auf dich die nächsten Jahre zukommen?
Nur Chancen, ich sehe nur Chancen aus der Entwicklung. Sicher, es gibt massive Veränderungen in der Branche, gerade im Bereich Buchhaltung, in den wiederkehrenden Abläufen. Werden wir die nächsten 5 Jahre, spätestens 10 Jahre, massive Veränderungen haben. Aber ich sehe das als Chance, weil wir können das abbilden und andere können das nicht abbilden. Punkt. Und deswegen bin ich als junger Steuerberater, also mit 40 bin ich jetzt noch...
Du bist noch jung, ich bin ja 40, jung. Deswegen.
Aus Sicht von den 30-jährigen Kollegen bin ich wahrscheinlich nicht jung, aber ist alles immer gut, Sache vom Standpunkt. Also ich sehe da nur Chancen aus der Entwicklung und ich bin auch offen und bereit dafür, das Thema aktiv voranzutreiben und auch natürlich ist das Thema Digitalisierung Bestandteil von meiner Kanzleistrategie. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr beschlossen, wir nehmen nur noch digitale Mandate an. Also wenn der Mandant digitale Unterlagen liefert, das ist das K.O.-Kriterium, dass er überhaupt bei uns angenommen wird. Natürlich mit der Einschränkung, ab welcher Größe macht es Sinn. Also ich brauche jetzt keine PV-Anlage zum Beispiel mit digitalen Unterlagen. Aber der Unternehmer, der hauptberuflich selbstständige Unternehmer, liefert bei uns digitale Unterlagen. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten der Aufgabenteilung, dass man da irgendwo zum Beispiel schon beim Scan-Vorgang mit unterstützend tätig wird oder dass der Mandant die Unterlagen zu uns als Papierpaket am Empfang abliefert. Assistentin scannt den ganzen Ordner durch und gibt dann die Papierunterlagen wieder zurück. Also da gibt es natürlich Abstufungen in der Aufgabenteilung, aber Ziel muss sein, dass meine Mitarbeiter, dass wir in der Kanzlei nur noch mit digitalen Belegen arbeiten.
Ich kann mich erinnern, ich war ja letztes Jahr, glaube ich, bei dir mal in der Kanzlei noch, da hast du zwar noch ein paar Schränke rumstehen, aber die sind eigentlich leer. Also mit papierloses Büro bist du wirklich, das kann ich bestätigen, das hast du. Da geht es aber los, man hat ja verschiedene Papiere, die man, oder Arbeitspapiere, die man hat, oder Belege. Einmal das Thema Mandanten, hast du ja selber gerade angesprochen. Aber auch die interne Seite, da kommen wir dann auch nochmal drauf zu sprechen. Für mich spannend ist schon, wie du das hast vor 2, 3 Jahren schon gesagt zu mir, Tom, wenn bei mir Einkommensteuermandant kommt, dann ist es so, dass ich den am Empfang quasi sage, da, gib den Ordner her oder die Belege und dann wird gescannt und gleich wieder mitgegeben. Wo ich gesagt habe, ist das krass, du hast wirklich geschafft, das gleich zu digitalisieren. Gut, jetzt gibt es noch viel coolere Möglichkeiten mittlerweile, die es da noch nicht gab. Meine Steuern, denke ich jetzt mal, und so Dinge, wo man auch sagt, auch den Prozess, diesen Digitalisierungsprozess kann man an den Mandanten ja übergeben, auslagern will ich jetzt nicht sagen. Für mich spannend ist halt immer auch, wie machst du das dann preislich, Markus? Gibt es da Unterschiede zu sagen, okay, wenn ihr für jemanden scannt, dann ist ein Aufschlag drauf oder hast du dann Einheitspreis?
Wir lassen uns den Mehraufwand für den Scan-Vorgang vergüten und wir kalkulieren damit einen Stundensatz 75 Euro. Also wenn jetzt meine Assistentin da eine Stunde lang scannt, dann hat der Mandant 75 Euro on top auf der Rechnung.
Okay, also du machst wirklich nicht, das ist flat inklusive, sondern wenn er das übernimmt, dann muss es logisch, aber wird es nicht honoriert und wenn ihr das macht, dann ist das Dienstleistung und wird quasi berechnet, okay?
Genau. Und schafft natürlich dann auch irgendwo den Anreiz, ich meine, was ist ein Scan-Vorgang? Ja. Das kann ja jeder selber vornehmen, so einen Scan-Vorgang.
Also was ich dann einen spannenden Ansatz finde, ist zu sagen, das Thema Scannen wird eigentlich komplett überbewertet und man sagt, wieso? Aber eigentlich stimmt's, weil wenn ich schon schaue, dass ich dieses Scan-Vorgang gar nicht mehr habe, weil ich eben mir schon digitale Rechnungen ins Haus hole, die vielleicht gleich an eine automatische Rechnungsadresse gehen und. Also klar, ich muss mich darum kümmern, dass die Lieferanten irgendwo mal informiert sind, aber das finde ich einen total schlauen Ansatz, dass ich sage, ich brauche gar nicht mehr scannen, weil ich ja im Vorfeld schon digitale Rechnungen mir geschaffen habe. Das finde ich eigentlich den besseren Ansatz.
Genau, natürlich möglichst Papier vermeiden, schon beim Rechnungseingang. Also wir haben seit, glaube einem Jahr, die Software Get My Invoices im Einsatz.
Ja, ist cool.
Kennst du bestimmt, Tom. Ja. Ich habe das jetzt einer Mandantin präsentiert, also die war wirklich begeistert. Das ist wenn man sich überlegt, ist echt der Hammer, was da möglich ist, wo ich mir dann schon quasi den Scan-Vorgang, die Papierrechnung, den Posteingangsprozess abkürze, Brief öffnen, Brief scannen und so weiter, wo ich direkt die Abkürzung nehmen kann. Zum Beispiel Get My Invoices direkt nach Unternehmen online. Also mhm. enorme Prozessverkürzung an der ja. Stelle. Echt ein spannendes Thema.
Ja. Ihr arbeitet ja auch mit Unternehmen online und wie macht ihr das? Habt ihr da die erweiterte, den erweiterten Modus oder Standard oder, weil, oder zahlen da alle drüber oder eher nicht? Oder wie handhabt ihr das?
Wir haben überwiegend Unternehmen online im Einsatz. Vereinzelt Safdesk, vereinzelt LexOffice. Also wenn es irgendwo geht, möchte ich in der DATEV-Welt bleiben, weil es einfach natürlich von der Schnittstellenthematik her einfacher ist. Mhm. Und wir haben ja schon letztes Jahr alle nach und nach auf den erweiterten Modus umgestellt in Unternehmen online. Wir versuchen da immer, dass wir möglichst auf dem aktuellen Stand sind, Zeit, was ja. die Software irgendwo hergibt dann.
Okay. Spannend. Also was jetzt haben wir mal den Workflow beim Mandanten oder vom Mandant zur Kanzlei mal ein bisschen beleuchtet, wo du natürlich auch sehr stark unterwegs bist, ist intern auch digital zu arbeiten, weil ich ja vorher gesagt habe, papierlose Kanzlei. Du arbeitest ähnlich wie wir auch mit OneNote und mit iPads. Magst du uns da mal mitnehmen, wie das funktioniert? Oder ist, glaube ich, für viele interessant. Ich weiß, du hast es ja damals bei uns mehr oder weniger mal gesehen und gesagt, hey, finde ich cool, probiere ich es selber mal. Genauso wie wir es einem jedem anderen empfehlen, selber mal zu testen. Und wenn man dann sagt, hey, ist cool, dann mal ein, zwei Leute oder im Team zu suchen und dann zu sagen, okay, wenn die es auch cool finden und gut finden, dann komplett auszurollen. Wie war denn da dein Prozess, Markus? Oder deine Herangehensweise, sagen wir mal so.
Also meine Herangehensweise war, ich habe für mich selber ein iPad gekauft mit meiner einen OneNote-Lizenz und habe mich einfach nochmal an meinem Arbeitsplatz an das Thema rangetastet. Und Tom, das war zu der Zeit, wo du praktisch in der Entwicklung warst von deinem OneNote-Kurs.
Ja.
Und da war ja in deinem OneNote-Kurs mit als Gasthörer mit drin, sage ich mal. Genau. Und habe dann gleich anhand von dem OneNote-Kurs das bei mir umgesetzt. Habe das dann ein paar Monate getestet und entschieden, dass ich das für die ganze Kanzlei einführe. Mhm. Wir haben uns dann im ersten Schritt Gedanken gemacht, was das Thema Lizenz betrifft, weil wir haben gekaufte Office-Lizenzen im Haus. Also ich habe schon die Lizenz gekauft.
Ja, okay.
Und ich habe im Endeffekt nur noch die SharePoint-Lizenzen und die OneNote-Lizenzen benötigt. Aber das haben wir dann mit unserem Softwarehaus das richtige Paket gefunden. Und ich habe dann ein bisschen mit der iPad-Bestellung gewartet, weil ich gewusst habe, es kommt ein neues raus. Und ich habe dann gerade rechtzeitig vor dem Lockdown, ich glaube der 16. März war das, ein paar Tage vorher, haben wir die Lieferung mit den damals, also Anfang 2020, nagelneuen iPad Pro bekommen. Haben wir das dann innerhalb von einem Tag installiert und ich habe dann die Mitarbeiter mit dem neuen iPad ins Homeoffice geschickt. Also das war natürlich top, ja. Genau eingetaktet von der zeitlichen Lieferung von der Firma Apple. Also das war genial. Und wir haben dann quasi ja, irgendwo zwangsweise durch den Lockdown von heute auf morgen komplett auf iPad und OneNote umgestellt. Also den Übergangsprozess haben wir quasi dann irgendwo abkürzen müssen. Was einem jetzt im Nachhinein überhaupt nicht schlecht war. Im Gegenteil, es war super, dass wir da quasi dann auch dazu gezwungen waren, dass wir da komplett digital arbeiten. Und so haben wir den ersten Lockdown, der glaube ich 8 Wochen oder so war, gut überbrückt. Wir haben wirklich fast keine Papierbelege austauschen müssen und alle Mitarbeiter haben von einem Tag auf den anderen komplett ins Homeoffice gewechselt, konnten nahtlos weiterarbeiten. Also das war echt dann der große Vorteil, weil wir vorher schon so viel in die Digitalisierung investiert hatten. Mhm. Gerade das Thema DMS, DATEV DMS, haben wir schon seit 2014 im Einsatz, wo wir eben die ganzen Dokumente in der Kanzlei digital ablegen und dann eben auch von unterwegs aus, von daheim aus darauf zugreifen können.
Das ist immer auch eine spannende Frage bei vielen Kanzleien, die bei uns jetzt anfragen, wie in OneNote-Integrationen. Eben wann kommt der Dokument in DMS und wann in OneNote? Wie habt ihr das für euch definiert oder was habt ihr dafür Vorgehensweise, Markus?
DMS ist endgültig abgeschlossen. Alles, was vorher passiert, ist OneNote. Also wenn ich zum Beispiel einen Bescheid Bescheid geht ein. Der wird dann in OneNote auf meinem Abschnitt, auf meiner Seite oder vom Sachbearbeiter, je nachdem, in OneNote abgelegt, wird von der Assistentin schon geprüft und dann wirf ich noch einen Blick drauf oder der Sachbearbeiter und setze dann in OneNote den Haken drauf und dann ist das Dokument erledigt und landet dann in DMS.
Okay, wobei ich bei Bescheidprüfung, genau, aber gehen wir weiter, ja.
Wobei wir da ganz bewusst den Schritt Postfristenbescheide an der Stelle abkürzen, weil ich versuche, dass wir die Bescheide sowieso am Tag des Eingangs direkt prüfen. Also der liegt nicht wochenlang. Also das Thema Fristen auf einen Bescheid ist bei mir eigentlich nie das Thema, weil wir das direkt am gleichen Tag oder am nächsten Tag dann prüfen. Weil das ist natürlich die nächste Frage dann, wenn der Bescheid direkt in OneNote liegt und nicht in DMS, nicht in Postfristenbescheide, wie machst du dann die Fristüberwachung?
Das stimmt. Beim Steuerbescheidprüfen, weil das so wie du das magst, es gibt da so viele Möglichkeiten, wie man OneNote oder auch DMS nutzen kann. Bei der Steuerbescheidprüfung gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das alles über DMS zu ziehen mit den entsprechenden Möglichkeiten und Funktionen. Aber du hast dich jetzt explizit dagegen entschieden, wobei ich glaube, du hast gar nicht mehr so viele Bescheide in der Kanzlei, oder? Du hast ja da gewisse oder spezielle Regelungen mit Mandanten getroffen, zumindest bei den Einkommensteuern, oder?
Genau, die Privatmandate, also die Einkommensteuermandate, da kriegt der Mandant direkt den Bescheid vom Finanzamt und wir prüfen die elektronische Übermittlung vom Finanzamt. Die prüfen wir, also ich habe da Auge drauf, passt alles, passt nicht. Und wenn der Bescheid ohne Abweichung erlassen wurde, ist das Thema an der Stelle auch erledigt. Und wenn eine Abweichung drin ist, dann kann ich ja aktiv auf den Mandanten zugehen und sage, Mandant, du hast einen Bescheid gekriegt, wir haben 500 Euro Abweichung, schick mir bitte den Bescheid, dass wir Einspruch einlegen.
Und wer überprüft das oder macht das? Macht das dein Team auch eigenständig oder musst du da immer mit drüber schauen?
Das macht meine Assistentin, also die holt die älteste Bescheide aus Dativ Postfristenbescheide ab und legt den Elster-Bescheid genauso wie einen Papierbescheid ins OneNote. Okay. Und dann kommt der Haken drauf, 0 Euro Haken von der Assistentin, also die Vorprüfung übernimmt und ich schaue dann nochmal drüber und gebe dann den Haken drauf und dann ist das an der Stelle erledigt und meine Assistentin gibt mir dann auch die Information mit, haben wir noch Zeiten auf dem Auftrag drauf, die entstanden sind nach der Einreichung der Steuererklärung, weil vom Prozess her ist bei uns so, ich erstelle die Steuererklärung, der Mandant kriegt die Rechnung und im Normalfall, es gibt natürlich Ausnahmen, im Normalfall wird die Steuererklärung erst eingereicht, wenn die Rechnung bezahlt ist. Also bis dahin sind dann alle Zeiten abgerechnet und alles, was danach kommt, Rückfragen, Finanzamt, betriebsneue Veranlagung und, wird dann abgerechnet, wenn der Bescheid vorliegt.
Ich glaube, du hast auch eigene Aufträge für Steuerbescheidprüfung, gell, angelegt.
Genau, wir haben einen eigenen Auftrag für Bescheidprüfung. Das ist dann der Prozessschritt nach Einreichung Steuererklärung. Was kommt dann danach an Rückfragen, an Prüfungen vom Finanzamt? Weil das Thema ist natürlich im Vorhinein nicht planbar. Ich weiß nicht, wie viele oder wie umfangreiche Rückfragen kommen. Deswegen haben wir das vom Prozess her getrennt, dass dann ein neuer Auftrag beginnt.
Wir haben jetzt gerade viele, viele Themen, glaube ich, angesprochen. Auch das Thema Aufträge ist ja interessant, weil du dich da auch sehr intensiv damit beschäftigt hast. Zu sagen, bei uns zum Beispiel, wir haben halt einen Auftrag für Jahresabschluss und Steuererklärung oder Steuererklärung bei den Privaten und eine Unterposition ist quasi Steuerbescheidprüfung. Und ich habe immer dann eine Herausforderung, dass die Rechnung geschrieben wird und die Steuerbescheidprüfung logischerweise immer dann ins Folgejahr reinrutscht und da halt Zeiten auf einen Auftrag sind, die es eigentlich gar nicht betrifft. Und da habe ich es eben von dir jetzt mitgekriegt, dass du eben eigene Aufträge machst und dann entsprechend da darüber generierst, wobei ich da ein bisschen noch Bauchweh, weiß ich nicht, aber ein Punkt ist, dass du dann nochmal einiges mehr Rechnungen schreibst, sage ich mal, und auch dieser Orga-Aufwand, Rechnungsschreibung, Faktura, Überwachung und, dann nochmal vielleicht dazukommt. Oder wie siehst du es?
Ja, ist richtig. Wir haben in dem Moment einen Zeitaufwand, die Rechnung zu erstellen. Nur ich kann es an der Stelle nicht anders abbilden. Weil zum Beispiel im Bereich Jahresabschluss, Buchhaltungen, Löhne rechnen wir pro Monat ein Zwölftel vorab als Pauschale ab und machen dann, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, eine Schlussrechnung. Und genau bei dem Thema Rückfragen Finanzamt oder Prüfungen vom Finanzamt, kann ich das genau eben nicht so handhaben, weil ich im Vorhinein ja nicht weiß, ob überhaupt eine Frage kommt. Mhm. Und deswegen sage ich, okay, ich kann da nicht mit Abschlägen oder Pauschalen arbeiten. Ich muss dann wirklich schauen, ist ein Zeitaufwand drauf, dann schreibe ich eine Rechnung. Und da, sage ich mir, ist wahrscheinlich der bessere Ansatz, als zu sagen, okay, mir ist der Zeitaufwand zum Rechnungsschreiben zu hoch, dann schreibe ich überhaupt keine Rechnung.
Mhm. Also. Aber ihr prüft grundsätzlich jeden Bescheid, ob der jetzt postalisch an euch geht oder nicht?
Ja, richtig. Es wird jede Steuererklärung, die wir prüfen, wird der zugehörige Bescheid geprüft. Entweder der Papierbescheid, der bei uns eingeht, oder der älteste Bescheid, den wir elektronisch bekommen.
Du hast mir mal erzählt, Markus, dass ihr, zumindest habe ich es so in Erinnerung, dann auch bei, zumindest bei den Einkommensteuern, bei vielen draufschreibt, wenn Sie eine Bescheidprüfung wünschen, dann reichen Sie uns bitte nach Eingang innerhalb von 2 Wochen den ein und keine Ahnung was. Und dann hast du quasi einen eigenen Auftrag dafür. Ist das noch so oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung gehabt?
Das ist noch immer so, genau. Also mit den Firmen, mit den Unternehmen, sage ich mir, ist ja der Regelfall, dass wir den Bescheid noch mitprüfen, weil es macht überhaupt keinen Sinn, da mittens in dem Ablauf, bevor die Veranlagung abgeschlossen ist, da den Auftrag zu unterbrechen. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Gibt natürlich Mandanten, die das ausdrücklich nicht möchten, dass noch der Bescheid geprüft wird, aber das ist nicht der Regelfall. Und bei den Mandanten ist es dann im Vorhinein schon durch den Auftragsumfang geklärt und das steht dann auch im Anschreiben über Sendung Jahresabschluss mit drin. Der Bescheid geht zu uns oder geht zum Mandanten, je nachdem, und wird dann entsprechend der Vereinbarung geprüft.
Okay.
Und genauso umgekehrt bei den Privatmandanten, also die reine Einkommensteuer, da steht als Standard drin, Sie bekommen den Bescheid direkt vom Finanzamt. Wenn Sie eine Prüfung wünschen, dann bitte aktiv an uns übersenden.
Okay. Ja, ist eigentlich gut, weil wenn man sich mal überlegt, zumindest jetzt bei uns auch, wie viele Einkommensteuern, keine Ahnung, 500 oder was wir da im Jahr haben, und die kommen alle aktuell zu uns, die Bescheide. Auch dieses Handling, dieser organisatorische Aufwand, erstmal, gut, das kommt noch postalischer immer noch, auch wenn wir es digital in gewisser Weise schon haben, aber trotzdem haben wir noch Papierbescheide und die müssen dann organisiert werden, die müssen dann zum Mandanten kommen, die müssen, weißt du, diesen ganzen Aufwand hast du halt da. Deswegen fand ich den Ansatz von dir spannend, mal zu sagen, nee, in der Regel, Grundsatz, wir prüfen nicht, zumindest jetzt mal bei den Einkommensteuern, bei den betrieblichen bin ich bei dir, da will man sie eigentlich auch sehen, weil man ja da einen anderen Leistungsumfang hat, sage ich mal. Aber bei den Einkommensteuern, bei den klassischen zu sagen, nee, eigentlich prüfen wir nicht, ausdrücklich nur auf Wunsch oder sowas. Also das fand ich einen spannenden Ansatz und dann hast du, keine Ahnung, jetzt in unserem Fall vielleicht 500 Bescheide weniger da. Und wenn einer sagt, ja, das möchte ich, ja, dann hast du einen eigenen Auftrag und dann kann man auch entsprechend abrechnen. Ja. Das ist ein guter Ansatz.
Aber nur noch mit zur Klarstellung, wir prüfen auch bei den Einkommensteuerbescheiden den Bescheid und haben vom Elster Bescheid. Also es ist nicht so, dass wir dann das Ergebnis hinten dann nicht mehr prüfen. Also wir prüfen jeden Bescheid, auch wenn der Mandant direkt den Papierbescheid vom Finanzamt bekommen hat, prüfen wir immer den Elster Bescheid. Einfach für mich als Kontrolle, ob eine Abweichung drin ist, um dann eben bei einer größeren Abweichung aktiv auf den Mandanten zuzugehen und sagen, Mandant, du hast 500 Abweichungen, soll man prüfen, möchtest Einspruch einlegen und, dass man dann eben aktiv auf den Mandanten nochmal zugeht, um das zu besprechen einfach.
Wobei, da könntest du dann eigentlich diesen Anschreiben das anders definieren grundsätzlich, zu sagen, wir prüfen und kommen von uns auch auf Sie zu, falls es um höhere Abweichungen geht oder sowas, vom Grundsatz her.
Richtig, Tom, habe ich auch schon überlegt, weil Sprichwort tue Gutes und rede drüber.
Okay, das ist der Punkt, die Leute kriegen es ja quasi gar nicht
die
mit.
Die Prüfung, genau. Und der Mann weiß das gar nicht, dass wir prüfen. Und er denkt sich, war die jetzt nicht schlecht gewesen, wenn der geprüft
aktuell, worden wäre. Aktuell hast du quasi, du magst eine Leistung, der Mandant weiß es nicht. Und du hast auch kein Honorar davon. Also ob man es jetzt honorartechnisch abrechnen muss oder nicht, sei dahingestellt. Aber der Mandant kriegt gar nicht mit, dass du es trotzdem machst.
Weil richtig.
Er weiß ja quasi nur, eigentlich macht das nicht.
Okay. Ja, richtig. Das wäre noch ein Punkt, wo aus Sicht, sage ich mal, marketingtechnisch vielleicht noch verbessert werden
wobei könnte. Ich jetzt gar nicht, aber einfach nur, weil wir darüber gerade reden und einfach, du weißt, genau hast du das vollkommen richtig erkannt. Ich glaube, dass wir Steuerberater generell viele Leistungen bringen, die wir nicht kommunizieren. Und das ist, glaube ich, ein Grundsatzthema. Also ich merke das bei uns auch öfter zu sagen, das war jetzt bei unserer Mandantenumfrage, die wir im Oktober 2020 gemacht habe, ganz, ganz interessant, so quasi, ja, eine Frage war, fühlen Sie, dass Ihre Steuervorteile vollkommen ausgeschöpft sind oder fühlen Sie das quasi oder empfinden Sie das so? Und da wurden wir mit am schlechtesten bewertet, was war immer noch ein Zweier jetzt von im Schulnotensystem Und da habe ich mir gedacht, es ist eigentlich krass, weil wir machen das alles, weißt du? Also wir haben also Listen und keine Ahnung, aber der Punkt ist, der Mandant kriegt es nicht mit oder es wird einem nicht kommuniziert. Und da jetzt zu sagen, okay, dass man vielleicht irgendwie nochmal so ein Checklistenblatt oben drauf legt, der Tobi hat mal so einen Vorschlag gehabt mit so ähnlich wie beim TÜV. Du siehst so eine Checkliste vom TÜV, wenn du beim Auto dort warst, das und das haben wir angeschaut, Bremsen passen, das, dass man genauso so eine TÜV-Plakette, nenne ich es jetzt mal, auch mit reinlegt für Mandanten, dass er weiß, okay, er hat sich das angeschaut, das und damit weiß er, okay, sein Steuerberater hat alle steuerlichen Möglichkeiten ausgeschöpft, legalerweise, logischerweise. Aber dass das diese Kommunikationsebene irgendwo fehlt. Und das ist nur ein Beispiel, wo wir jetzt gerade bei der Steuerbescheidprüfung waren.
Ja, richtig. Bin ich voll bei dir, Tom. Wir erbringen wahnsinnig viele Leistungen im Hintergrund zum Nutzen der Mandanten und die wissen das gar nicht.
Es ist schade, gell?
Ja, schade. Also ist das Kommunikationssache. Aber wie du gerade sagst, Checkliste, wir haben für sich das und das erledigt, das geprüft. Finde ich eine spannende Idee.
Ist cool. Ja, wie gesagt, wir machen einmal Brainstorming und ein bisschen out of the box, deswegen das ist sowas, wo man sagt, ja, man muss es irgendwie kommunizieren und wenn ich dann mit dem Team rede, ja, das machen wir ja am Telefon oder keine Ahnung, aber das empfinden wir halt trotzdem anders in der Umfrage, deswegen klar, es wird viel kommuniziert, aber viel ist für uns, weil wir einfach so betriebsblind in Anführungszeichen sind, einfach so logisch, ja, freilich prüfe ich, ob der IAB Sinn macht, freilich schaue ich, ob ich ein GWG voll abschreibe oder keine Ahnung was, die Frage ist nur, wie kommuniziere ich es am Mandanten? Der Mandant verlässt sich ja darauf, dass es passt, aber ich muss ihm ja irgendwo das Ergebnis mitgeben. Und da, wie auch immer man das macht, über so eine Art Chatliste, sage ich mal TÜV-mäßig, das ist mal so ein Ansatz, aber einfach irgendwie zu sagen, hey, kurze Mitteilung, das und das und das haben wir alles für Sie gemacht, mit Haken dran, das denke ich, wäre total easy darstellbar aus meiner Sicht. Ja. Also da werden wir auch rangehen. Wir haben auch, wie du wahrscheinlich auch, es wird nie ein Ende geben, es gibt immer noch was, was man optimieren kann. Und das ist ja was, wo ich jetzt sage, okay, Mandantenbefragung, das war ein ganz klares Zeichen, das ist nicht optimal und da werden wir jetzt auch dieses Jahr mal rangehen.
Ja, es gibt immer was zu verbessern. Soll ich jetzt meine Mitarbeiter, wenn ihr irgendwo der Meinung seid, wir könnten was verbessern oder einen Ablauf verbessern, bitte mir mitteilen, egal ob das vom Azubi oder vom Steuerberater-Kollegen kommt, sehr, sehr gerne.
Es ist so eine Art Feedback-Kultur, gell, die man auch schaffen muss, weil man teilweise, gut, wir glaube ich, sind andere Führungskräfte, weil wir ja viel offener sind. Es gibt mit Sicherheit auch andere, also die es genauso machen, aber wenn halt ich einen Vorschlag mache oder zwei Vorschläge mache und immer kommt, so ein Blödsinn, also das braucht man nicht, ja, dann wird die Kultur sich nicht ändern. Das ist dann auch wieder Thema Kanzleileitung, Kanzleiführung. Wie offen bin ich eigentlich sowas oder fühle ich mich auch nicht wohl, wenn einer zu mir sagt, hey Tom, du könntest eigentlich öfter mit Mandanten telefonieren in dem Rahmen und nicht so viel am statt im Unternehmen arbeiten oder mehr im wieder statt am. Das muss man auch wollen, gell? Also da muss man sich ja selber auch fragen, will ich das als Kanzleileiter eigentlich auch so, das Feedback dann auch hören, was ich kriege, weil wenn ich sage, ja, freilich kann es mir Feedback geben, aber eigentlich ist mir egal, dann kann ich es mir gleich schenken, weil das ist dann eigentlich nur negativer, als es dann gedacht war.
Also gerade du hast gerade ein Stichwort fallen lassen, Thema Mitarbeiterführung, Personalführung, ist natürlich ein ganz spannendes Thema, gerade wenn wir über Prozesse und Digitalisierung und so weiter reden, das geht nur als Teamleistung. Also das kann ich nicht irgendwo anordnen und wenn die ganze Mannschaft da nicht dahinter steht, das bringt nichts. Nee. Also gerade so, da muss man gemeinsam irgendwo eine Lösung entwickeln und eben, es macht ja auch Spaß. Es ist ja auch spannend, wenn der Mitarbeiter da mitentscheiden darf und dann sich einbringen kann und zu der Entwicklung der Kanzlei beitragen kann. Also finde ich ein ganz wichtiges Thema.
Du hast ja auch, um ein bisschen einen Schwenker wieder zu kriegen, das Thema Projects sehr intensiv im Einsatz. Also du schaust halt auch, dass deine Prozesse passen. Der Podcast ist ja auch digitale Prozesse und das Thema Prozesse ist wirklich spannend und bei der DATEV gibt es auch Project. Und da bist du ja auch relativ fit, da habe ich ja dein Project Übersicht gesehen, Wahnsinn. Wie schaffst du es? Weil das ist eigentlich ein Beispiel, was du gerade sagst, mit Mitarbeiter mitnehmen, dass sie es auch machen. Weil wir haben alle sehr, sehr viele Ideen und sagen, bitte machen, bitte umsetzen. Die Frage ist nur, wird es gemacht? Und wenn es gemacht wird oder mit welcher Intensität oder mit welcher Leidenschaft dahinter, wenn ich sage, das verstehe ich nicht, mag ich nicht, Widerstand und. Also auch das Thema Change Management, nenne ich es mal, ist da immer ganz groß. Und für mich ist ein Beispiel auch Project, zu sagen, wie hast du es geschafft, dass dein Team die Sinnhaftigkeit hinter einer Projectliste findet?
Die Project-Checklisten sollen für die Mitarbeiter nicht irgendwo einen Mehraufwand bringen. So quasi, jetzt muss ich das auch noch öffnen, jetzt muss ich da auch noch einen Haken setzen. Sondern die sollen einen Mehrwert bringen. Die sollen die Arbeit erleichtern. Und gerade wir nutzen das Thema Project ganz intensiv so, auch irgendwo um das Wissen zu verwalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel im März 20 von Mandanten irgendwo am Rand der Info kriege, die ich dann vielleicht im Sommer 21 für seine Steuererklärung 20 brauche, dann schreibe ich mir die Info als Stichwort im Project. Okay. Ich öffne kurz die Checkliste, mache einen individuellen Punkt, schreibe rein, bitte beachten, Mandant hat ein Grundstück verkauft. Punkt, reicht an der Stelle, als Beispiel. Und durch das wird die Bearbeitung irgendwo erstens qualitativ hochwertiger, weil ich stelle sicher, dass wir keine Informationen vergessen. Ja. Der Mitarbeiter hat ein besseres Gefühl dabei, weil er weiß ja, er ist sicher, dass er die ganzen Informationen zur Verfügung hat, die er braucht. Und durch die Struktur, durch das Durchleiten, durch so eine Checkliste, sehe ich eher die Vorteile, die überwiegen, eben dass ich eben strukturiert durch so eine Steuererklärung, durch einen Abschluss durchkomme, wiegen mehr als den Zeitaufwand, das in Anführungsstrichen abzuhaken.
Mhm. Also aber das, sieht das auch dein Team so, Markus? Weil, dass du es so siehst, das ist mir schon klar, weil du hast, sonst würdest du das nicht einführen, nenne ich es jetzt mal ganz salopp. Aber wie, hast du, ja, wie empfindest du es vom Team her?
Ich sage so, beim Stichwort, beim Beispiel Jahresabschluss, das wir gerade besprochen haben, ja, sieht das Team auch so. Wo das nicht so der Fall ist, ist zum Beispiel beim Thema Buchhaltung. Wir haben pro Monat eine Checkliste für die Buchhaltung. Mhm. Die Punkte sind gleich. Der Ablauf ist der gleiche, bei jedem Mandanten der gleiche. Und die Mitarbeiter wissen den Ablauf auswendig. Mhm. Und da ist dann schon oft so, naja, jetzt muss ich dann noch öffnen und alles abklicken, so ungefähr.
Okay.
Also da ist auch der Mehrwert irgendwo nicht so gegeben.
Mhm. Aber dann könnte
es
auch
Sinn. Ich bin im Thema drin, ich mache das ja monatlich. Aber der Mehrwert im Bereich Jahresabschluss, Steuererklärung, ist da weitaus höher. Und ich muss schon sagen, die Akzeptanz ist bei uns da für das Thema.
Ja.
Gerade mit dem Gesichtspunkt Qualitätssicherung, Vier-Augen-Prinzip, ist ja auch in der Checkliste dann integriert, das Vier-Augen-Prinzip gibt auch den Mitarbeitern irgendwo schon einmal das gute Gefühl. Ich habe das erstellt, es hat jemand nochmal geprüft, ich gehe mit einem guten Gefühl aus der Steuererklärung raus, ich kann es mit einem guten Gefühl dann auch einreichen und bin nicht irgendwo so unsicher, stimmt der Punkt, habe ich das jetzt richtig gemacht und so weiter. Mhm. Also auch da wieder der Punkt, Teamleistung, Vier-Augen-Prinzip, wir schauen, dass wir gemeinsam das bestmögliche Ergebnis
produzieren,
abliefern, ja, beim Mandanten produzieren. Mhm. Und das ist dann auch schon ein Vorteil aus dem Gefühl vom Mitarbeiter aus. Also die Rückmeldung habe ich schon von meinen, okay, Kollegen.
Also das Sicherheitsthema quasi sagen, ich habe nichts übersehen. Weil klar sind alle bemüht, bestmöglich eine Leistung zu bringen, aber es heißt ja nicht, dass nicht mal was durchrutschen kann. Genauso wie es uns genauso passieren kann. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Genau. Dass man mal an irgendwas nicht denkt. Wichtig sind für mich halt so Themen, wie halt wirklich Geld kosten können, wie eine Betriebsaufspaltung nicht sehen oder so irgendwas. Wo man sagt, das sollte man ja irgendwo, egal wie, abbilden. Ob jetzt über Project, ob über andere Liste, ob über das Vier-Augen-Prinzip an sich, keine Ahnung wie. Dass man halt einfach gewisse Risiken ja ausklammern kann. Das ist für mich schon auch ein wichtiger Punkt bei der Qualitätssicherung.
Genau. Und wir haben das Project schon vor vielen Jahren, ich glaube 2013 oder so, eingeführt, ganz früh. Natürlich immer weiterentwickelt, auch so ein Thema. Es ist nie perfekt, es gibt immer Verbesserungen. Und ich bin mit dem Tool sehr zufrieden, muss ich sagen. Also ich würde es nicht mehr missen.
Okay. Und ihr habt das quasi in der FIBU im Einsatz und auch im Jahresabschluss und auch bei den Steuererklärungen. Also du hast da drei Geschäftsbereiche, sage ich mal. Lohn hast du ja outgesourced. Da könnte man vielleicht auch drüber reden. Aber wenn du sagst, jetzt in der FIBU ist es gar nicht so, die Akzeptanz nicht da, beziehungsweise die Akzeptanz ist, glaube ich, deswegen nicht da, weil das Team sagt, ja, wieso? Ich weiß ja eh, was ich zu tun habe. Dass man dann sagt, sollte man vielleicht im Lohn sage ich schon, Entschuldigung, in der FIBU, dann vielleicht sagen, vielleicht klammert man FIBU aus und braucht man kein Project. Wie stehst du denn dazu?
Würde ich nicht machen wollen, weil es könnte ja trotzdem irgendwo ein individueller Sachverhalt auftreten, den ich gerne in der FIBU dann gern berücksichtigt hätte.
Ein Beispiel dafür?
Ein Beispiel, ein Mandant sagt im November zu mir, du, ich kaufe mir nächstes Jahr im Frühjahr E-Auto haben wir jetzt gehabt, E-Mobilität. Mhm. Reden wir doch nochmal im Februar drüber. Dann wäre es doch ganz geschickt, wenn ich in der Februar-Checkliste den Punkt drin hätte, Mandant möchte ein E-Fahrzeug kaufen, möchte noch einmal Rücksprache. Dann wäre es doch ganz geschickt, wenn der Mitarbeiter im Februar das liest, zum Hörer greift und sagt, Mandant, du, wie ist denn eigentlich der Stand mit dem E-Auto? Ist doch der Anruf proaktiv beim Mandanten an der Stelle eine gute Sache und der Mandant fühlt sich gut aufgehoben. Das als ein Beispiel, warum es auch irgendwo in der FIBU-Checkliste Sinn macht, Punkte festzuhalten.
Also ich sehe jetzt gerade für mich, wir haben ProChat noch nicht im Einsatz, muss ich sagen. Ich überlege gerade, wie ich es jetzt, ob ich es einführe oder ob ich vielleicht auch OneNote nutze dazu. Das ist ja auch ein spannender Punkt zu sagen, da könnte ich ja auch gewisse Listen bilden mit Vorlagen und. Aber irgendwie sowas schwebt mir schon auf, vor die Prozesse ein bisschen zu qualitativ noch zu verbessern, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Qualität immer stimmt. Das eine ist die Qualität, sicherzustellen, dass die Qualität passt. Was du gerade ansprichst, ist ja, du nutzt das ja teilweise auch als Notizfunktion, nenne ich es jetzt mal, zu sagen, ich soll dran denken. Theoretisch könntest du einen Termin in Outlook schreiben, theoretisch könntest du das Ganze, das haben wir teilweise jetzt auch gemacht, zu sagen, bei uns gibt es halt pro Mandant ein Notizbuch in OneNote und eine Unterseite pro Monats-FIBU, wenn es jetzt monatlich ist. Und dann, wenn ich eben so einen Sachverhalt habe, dass ich sage, ja, der Mandant kauft ein E-Auto oder möchte gerne einen Rückruf haben im Februar, dass man dann sagt, in der FIBU-Liste in OneNote quasi steht dieser Hinweis mit einem Screenshot, mit der E-Mail, weißt du schon selber, da habe ich ja ein bisschen mehr Möglichkeiten, als nur einen Satz zu schreiben. Ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. An der Stelle, mir fällt nur auf, quasi ist einmal Qualitätssicherung ist ein Thema und das andere ist Notizfunktion. Und die Notizfunktion könnte beim Team besser ankommen, weil sie sagen, okay, dann vergesse ich es nicht. Und da haben sie, glaube ich, sehen sie mehr Nutzen, als zu sagen, ja, ich werde überprüft. Oder so in der Richtung könnte ich es mir vorstellen.
Mhm. Weiß ich nicht. Ja, das Stichwort überprüfen, das ist, glaube ich, auch so, wie also, das von der Geschäftsleitung, von der Kanzleileitung gelebt wird. Ja. Wenn ich zum Mitarbeiter hingehe und sage, du hast zwischen Bank 1 und Bank 2, hast du zwischen den zwei Haken 35 Minuten gebraucht, warum? Dann ist es natürlich als Kontrollinstrument beim Mitarbeiter nicht so spannend.
Das kann man sagen, ja.
Ja, also von daher, aber den Ansatz habe ich nicht. Also ich schaue nicht, wie lange machen meine Mitarbeiter Pause und so weiter oder wann ist das Kommen und Gehen. Das muss unter dem Strich funktionieren. Wir sind alle erwachsene Leute darin. Es bringt jeder seine Leistung. Und ich glaube, dann brauche ich das Kontrollinstrument nicht in der Projectliste.
Ja. Ist also, ja auch Schmarrn. Controlling kann ich ja anderweitig auch machen. Ich bin komplett bei dir, Markus, zu sagen, es ist ein gewisses Vertrauensverhältnis da. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich, glaube ich, nicht das richtige Teammitglied gefunden, wenn ich ehrlich bin. Weil wenn ich, also so sehe ich es halt. Ich würde jetzt da nicht sagen, dass das wieder die einzige Meinung sein darf. Aber wenn ich kein Vertrauen in mein Team habe, in mein Teammitglied, dann hätte ich beim Entscheidungsprozess, beim Auswahlprozess nicht das Richtige entschieden aus meiner Sicht. Aber gut, das ist auch ein anderes Thema.
Genau, also bei mir ist wichtig, es muss jeder Mitarbeiter seine Leistung bringen, natürlich seinen Umsatz bringen, seinen Zielumsatz erreichen. Und das ist die einzige Größe, die dann am Ende des Tages ausschlaggebend ist. Wenn der Mitarbeiter am Ende des Jahres den geplanten Umsatz erreicht hat, und ich merke, der Mandant ist mit dem, oder die Mandanten, sind ja mehr eine, ist mit der Kollegin zufrieden, dann ist alles wunderbar. Und wann die Tätigkeit dann erbracht wurde, ob das um 6 Uhr morgens oder um 8 Uhr abends war, ist mir dann eigentlich vollkommen egal. Stichwort flexible Arbeitszeiten, spielt natürlich da auch mit rein, wo ich im Homeoffice kann ich auch nicht irgendwo die Zeiten kontrollieren, wann, wie lange macht der Mitarbeiter Pause. Also von daher, am Ende des Tages muss die Leistung stimmen und wenn das der Fall ist, dann ist mir der Rest vollkommen egal.
Okay. Also du gibst, das finde ich genauso, du gibst quasi Leitplanken vor und darin kann man sich frei bewegen, sage ich jetzt mal.
Richtig, genau richtig.
Okay. Ein Punkt, den du gerade ansprichst, mit der Mandantenzufriedenheit, wie fragst du das ab? Machst du das beim Jahresabschlussgespräch? Da auch wahrscheinlich. Oder hast du direkt eine Liste oder einen QR-Code, wo man quasi irgendwie auf eine Liste oder auf ein digitales Formular eintragen kann, zu sagen, ist der Mandant auch zufrieden mit der Leistung, die dein Team erbracht hat? Wie misst du das? Oder gibt es ein Tool, was du hast?
Ich habe kein Tool, also ich habe keine
Mandanten. Das Tool heißt Markus, oder?
Bis jetzt zumindest. im Gespräch mit Mandanten. Also ich habe ja nicht nur das Jahresabschlussgespräch, ich führe ja über das Jahr hinweg mehrere Gespräche mit den Mandanten. Und ich glaube, das Stimmungsbild ist da immer präsent. Also wenn es irgendein Problem mit der Kollegin und mit den Kollegen geben würde, dann würde ich das in so einem regelmäßigen Gespräch irgendwo ganz schnell raushören.
Mhm. Sprichst du da gerade was Spannendes an? Also ich habe vorher gesagt, das Tool heißt dann Markus, ja, verstanden, was du da das misst oder ist auch wichtig. Aber es ist auch ein schmaler Grad, weil du hast jetzt eine Größe erreicht mit einem Team von 10 Leuten, wo du, glaube ich, jetzt auch gerade einen Weg findest, zu sagen, wie kann ich mich da ein bisschen zurückziehen aus dem operativen Geschäft? Und wie gehst du es an? Ist es für dich ein Thema? Das ist, glaube ich, für viele Kollegen ein Thema, wenn ich ehrlich bin, zu sagen, ja, weil du sagst, ich habe mehrere Gespräche mit dem Mandanten. Das ist ein Zeitthema auch irgendwo, zu sagen, ja, willst du das bewusst so oder sagst du, nee, das soll anders werden oder wie stehst du dazu?
Es ist eine Sache von den Prioritäten. Und wenn ich sage, mir ist das Gespräch mit meinem Mandanten wichtig, weil ich will ja der Berater sein, der Ansprechpartner, der Partner auf der persönlichen Ebene irgendwo, dann ist mir das Gespräch mit dem Mandanten wichtig und hat deswegen auch auf meiner Liste entsprechend hohe Priorität. Mhm. Deswegen nehme ich mir dann auch die Zeit. Ist mir wichtig. Ich bin die letzten Jahre eben gerade in dem Wachstum irgendwo immer an das Problem gestoßen. Ich bin gleichzeitig der Geschäftsführer, gleichzeitig der Steuerberater, gleichzeitig der zweite Person vom Vier-Augen-Prinzip. Mhm. Und da muss ich irgendwann schauen, ich komme zeitlich nicht mehr um die Runden. Deswegen habe ich jetzt ab 21 intern bei uns entschieden, dass das Thema Vier-Augen-Prinzip unter meinen Kolleginnen und Kollegen funktionieren muss. Es haben alle Top-Ausbildung. Das muss nicht ich persönlich die Kilometer in der Steuererklärung prüfen. Ja. Also das Thema muss von meinem Schreibtisch runter. Wir haben ein super Team, das funktioniert ohne mich. Und durch das, dass ich das Thema wegbringe von meinem Schreibtisch, habe ich dann Zeit für die Geschäftsführung, wo ich mir Gedanken mache, eben Strategie haben wir schon besprochen, Prozesse, Abläufe und so weiter. Und dann für mich wichtiger Punkt, das Gespräch mit Mandanten. Okay. Ich habe seit letztes Jahr ganz bewusst die Besprechungen beim Mandanten vor Ort vereinbart, weil ich mir denke, wenn ich beim Mandanten vor Ort bin, der Blick auf das Unternehmen ist ein anderer. Ja. Also wenn das nur bei mir in der Kanzlei stattfindet. Deswegen mache ich das auch gern, dass ich mir einfach die Zeit nehme, dann fahre ich halt zum Mandanten hin.
Okay, das heißt unterm Strich, du hast bewusst die Entscheidung getroffen, ich für mich definiere Beratung mit viel persönlichen Gesprächen und deshalb wirst du auch nach wie vor diese Besprechungen mit Mandanten weiterhin so bevorzugen.
Genau, und sogar noch intensivieren, weil das Feedback von den Mandanten ist sehr gut. Die fühlen sich wirklich gut beraten, gut aufgehoben. Und das ist natürlich auch dann wichtig für den langfristigen Kanzleierfolg, weil das ist dann das, was der Mandant anderen Unternehmen weitererzählt. Und das ist dann irgendwo ein Erfolgskriterium für unsere Zukunft.
Mhm. Auf der anderen Seite, das klingt jetzt mal so blöd, dieses Wort Skalierbarkeit, aber Zeit, du hast halt nur 24 Stunden, Markus. Ich meine, du hast ja schon richtigerweise gesagt, viele, die mich kennen und hören, wissen, Thema Zeit ist mir ganz, ganz wichtig, dass Prioritäten halt quasi sehr, 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 sehr entscheidend sind im Leben. Und ins Leben gehört ja auch der Beruf, die Kanzlei dazu. Das ist schon nicht zu unterschätzen, dass man sich da einfach mal Gedanken macht, in welche Richtung will man seine Zeit einsetzen, aber skalierbar ist das dann irgendwo nimmer, weil es begrenzt ist an deiner Zeit, logischerweise. Willst du da jemand zweites mal aufbauen, der da ähnliche Herangehensweise hast, dass man sagt, okay, du baust da genauso so einen Partner, Partnerin auf, wie du gerade das Ganze machst, damit du halt eine größere Kanzleigröße erreichen kannst, oder sagst du, nee, ich will allein bleiben, es ist okay, so wie es ist, und da gibt es auch kein richtig oder falsch, also jetzt da darf uns, glaube ich, auch keiner falsch verstehen, aber ich glaube, man muss sich einmal bewusst machen, was man selber möchte, was man für Vorzüge hat.
Richtig, Tom, es ist der Punkt skalierbar. Irgendwann ist nicht mehr weiter skalierbar. Ist klar, irgendwann ist meine Zeitkapazität erfüllt und dann kann ich eben nicht noch ein Gespräch zusätzlich führen. Das stimmt. Nur ich stelle mir dann auch für mich die Frage, muss es denn wirklich immer mehr sein? Hm. Oder bin ich vielleicht auch mit dem Stand irgendwann einfach auch zufrieden?
Hm. Na, spannende Frage.
Spannende Frage. Und da muss ich für mich sagen, ich kann auch mal mit einem gewissen Stand zufrieden sein. Schließt aber nicht aus, das Kanzleiwachstum, Aufbau, Partnerin und so weiter, ist bei mir ja schon in, nicht nur in der Planung ganz konkret. Ich habe eine Auszubildende, die Sabrina Müller, die war bei mir in der Ausbildung im dualen Studium. Mhm. Die ist jetzt fest angestellt bei mir und geht dann in 23 in die Steuerberaterprüfung mit dem Ziel, bei mir in der Kanzlei Partnerin zu werden. Also das gemeinsame Ziel haben wir uns gesteckt. Cool. Da würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir das schaffen, von der Ausbildung zur Steuerberaterin, zur Partnerin, wenn wir das schaffen würden. Und dann haben wir natürlich zwei Schultern, zwei Köpfe. Ja. Dann kann meine Kollegin, meine Partnerin natürlich dann auch die Gespräche oder muss natürlich auch die Beratungsgespräche mit Mandanten führen, mit der Folge. Wir haben ja dann irgendwo doch wieder das Wachstum, obwohl bei mir, an meiner Person, die Zeitkapazität begrenzt ist einfach.
Das heißt, du würdest sagen... Also das ist
der Ausblick für die nächsten Jahre.
Finde ich super, vor allem, dass du ja auch quasi dir, weil du hast, das ist eine strategische Entscheidung oder strategische Überlegung auch gewesen, was du gerade uns erläutert hast, dass du sagst, für dich, so nehme ich es jetzt mal auf, bewusst, heißt, wird es nicht das Thema geben, ich arbeite nur am Unternehmen, ich habe 100% nur noch strategische Themen, sondern ich will, mein Verständnis von Unternehmertum, von Kanzleiführung ist, dass ich immer einen gewissen Teil für Mandanten persönlich erreichbar bin. Das würde ich jetzt mal so zusammenfassen.
Okay. Genau. Und die Entscheidung habe ich ja ganz bewusst getroffen, weil ich bin Steuerberater, weil mir der Beruf Spaß macht. Also ich bin gern im Gespräch, in der Beratung mit Mandanten und deswegen würde ich das auch nie irgendwo aufgeben wollen. Das ist natürlich eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich das so machen möchte.
Finde ich toll, vor allem finde ich toll, dass du eine Entscheidung getroffen hast, dass du dir Gedanken gemacht hast, weil ich halt oft in den Coachings oder wenn ich mit Kollegen rede und Kolleginnen oft einfach raushöre, so quasi, ja, es geht ja nicht anders oder weiß ich nicht und einfach da leider Gottes nicht sich mal Gedanken gemacht wird, was will man und es ist vollkommen in Ordnung, wenn er sagt, ich finde es einfach unfassbar cool, wenn ich eine Bilanz erstelle, wenn ich eine mittelgroße GmbH und wenn ich sie noch buche oder keine Ahnung was. Also nur weil wir jetzt das Thema Unternehmer sein hier als Agenda immer auch haben oder Meisterkanzlei, heißt es ja nicht, dass man nicht auch eine andere Meinung haben kann oder sagt, nee, ich als Unternehmer definiere mich so und so. Das ist vollkommen in Ordnung. Entscheiden, das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt überhaupt, ist wirklich sich mal Gedanken zu machen, wo fühlt man sich wohl, wo liegt seine Leidenschaft. Und wir haben alle den Beruf Steuerberater irgendwo mal erlernt, weil wir es einfach toll fanden, anderen Leuten oder Menschen zu helfen. Und wenn wir ehrlich sind, es ist nichts anderes, dass wir einfach Menschen helfen. In steuerlichen Themen, in betriebswirtschaftlichen Themen und, aber es ist eine Art ja, Hilfe für Menschen und einfach da sein. Und wenn man sagt, ich habe einfach ein tolles Gefühl und da geht es nicht nur immer ums Geld, das gehört irgendwo auch mal dazu, ja, aber einfach zu sagen, hey, es gibt mir einfach was, wenn ich von der Bilanzbesprechung heimfahre, ich war jetzt in der Kfz-Werkstatt, bin da gesessen, quasi unterm Auto, unter der Hebebühne oder keine Ahnung wo und komme heim. Und die sagen einfach, Herr Reihofer, das war super heute, Dankeschön, jetzt weiß ich, wie wir die nächsten Jahre machen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, dass dieses, dann fährt man heim, weil ich glaube, jeder von uns jetzt kennt dieses Gefühl, glaube ich, dass es so einfach so ein tolles Gefühl gibt, du sitzt im Auto, fährst heim wieder und denkst da, genau deswegen mache ich es eigentlich.
Ja, schön. Genau, die Szenen, die Situationen gibt es natürlich und dann macht es richtig Spaß.
Das ist schön. Ja, entscheidend ist, glaube ich, und das ist das, was mir wichtig ist, einfach mal sich Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich? Und das klingt immer so platt und so blöd, aber genauso einfach ist es auch. Einfach mal sich Zeit zu nehmen und wie man sich die Zeit nimmt. Ob man sagt, ich fahre am Wochenende mal weg oder ich blocke mal einen Tag in der Woche fix oder ich mache eine Stunde in der Woche oder eine Stunde im Monat, ist egal. Fangt es bitte an, es ist wirklich ein Appell von mir, einfach mal zu überlegen, wo sagt ihr, was passt zu mir, was möchte ich machen und nicht, ja, jetzt hat der wieder angerufen und der und der und der. Wie viel wichtiger ist es, sich mal eine Stunde Zeit zu nehmen, was man selber möchte, anstatt immer wieder Leute fremd bestimmt zu sein, den anzurufen, den und keine Ahnung was, da wird sich nichts ändern und ich kriege so viele Informationen von Kollegen und Kolleginnen, die einfach sagen, ja, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das schaffen soll, wie ich da rauskommen kann. Das klingt jetzt so blöd, ich weiß schon, aber das ist halt einfach das, was ich immer wieder mitkriege. Das muss nicht so bleiben, sondern ihr könnt das alles ändern, wenn man sich einfach mal die Zeit nimmt, anzufangen. Und das ist, und der Markus, du bist da schon mega weit, wenn ich ehrlich bin. Du, es klingt mega, du hast einen Plan, du weißt, wo du hin willst, was du willst. Deswegen ist es ja auch schön, dass wir mit dir einen Podcast machen, weil ich glaube, dass du Inspiration sein kannst für ganz, ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen.
Stichwort Planung und Vorausschau. Für mich ist auch wichtig, ich mache jedes Jahr eine Kanzleiplanung für das Folgejahr. Also ganz konkret, wie schauen die Zahlen aus, was plane ich Umsatz, was plane ich Kosten, und mache dann natürlich unterjährig und am Jahresende die genaue Auswertung. Ich meine, da kommt der Betriebswirt durch natürlich. Wo stehe ich? Was habe ich erreicht? Warum habe ich das nicht erreicht? Wo habe ich meine Ziele vielleicht sogar übertroffen? Und so weiter. Und gerade auch das Vorausschauende ist, glaube ich, eine wichtige Sache für den Unternehmer. Und der Steuerberater ist ja im Endeffekt der Unternehmer der Kanzlei. Und deswegen auch da genauso wichtig, dass man da vorausplant. Aber ein Thema Personal. Wenn ich weiß, ich habe den und den Umsatz und ich weiß, meine Mitarbeiter können die und die Kapazität an Stunden bringen, dann kann ich auch schon frühzeitig das Personal entsprechend anwerben, bereitstellen, planen. Mhm. Natürlich kommen Sachen dazwischen, keine Frage, aber ich muss zumindest irgendwo den Plan vorgeben, wo geht die Richtung hin. Und das ist einfach ein Punkt auf der To-Do-Liste. Habe ich den Punkt Planung oder wie du gerade sagst, meine freie Minute und Freiraum, dass ich mir über solche Themen Gedanken mache, oder habe ich die Zeit nicht eingeplant?
Spannend. Toll. Ich finde es toll, dass du da schon unterwegs bist und da auch Inspiration bieten kannst für ganz, ganz viele Zuhörer jetzt. Das ist einfach wirklich schön. Und was du gerade ansprichst, du sagst ja jetzt, da kommt der Betriebswirt durch, unterm Strich, da ist es Controlling pur, gell? Was ist Controlling? Controlling, man verwechselt es immer mit Kontrolle. Das ist ein Teil davon. Aber im Endeffekt geht es um Steuerung, Unternehmenssteuerung. Einfach mal sich Gedanken machen. Haben wir alle irgendwann mal gelernt, es gibt strategische, operatives Controlling und. Aber genau das, was du ansprichst, sind eigentlich Controlling-Themen. Einfach sich mit seinem Unternehmen auseinandersetzen, schauen, wo will man hin. Und das dann runterbrechen auf konkrete Zahlen auch irgendwo, weil es ist halt einfach toll, wenn man dann irgendwie messbar was kriegt und nicht immer sagt, so Soft-Skill-mäßig kannst du ja schlecht bewerten immer. Und es kommen immer irgendwelche FIBO-Daten raus. Das muss man uns auch bewusst machen. Es wird irgendwo, egal welches Produkt ich habe, welche Dienstleistungen ich habe, was alle gleich haben, sind Zahlen, ist ein FIBO irgendwo. Und das kann ich halt immer als Maßstab nehmen, egal wie gut oder schlecht es gebucht ist. Wenn ich es immer gleich mache, habe ich immer den gleichen Vergleichsmaßstab und kann dann mir dahingehend auch vielleicht das ein oder andere Ziel setzen und entsprechend dann mein Unternehmen führen. Und wenn wir, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, finde ich, es wird immer gesagt, ja, FIBO verändert sich. Ja, FIBO wird wegfallen und. Und dann müssen wir halt BWL beraten. Das klingt immer alles so spannend, aber ich glaube, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, wenn wir selber nicht mal BWL verstanden haben oder einfach selber uns als Unternehmer gut aufgestellt haben, ja, wie sollen wir denn dann Gottes Namen 30, gut bayerisch, wie sollen wir das dann auf Unternehmer ummünzen, transferieren können? Und wenn es wir schon nicht können, wie soll es unser Team das können? Also das klingt immer alles so easy, ich weiß nicht, wie du das siehst, zu sagen, ja, FIBO fällt weg, dann müssen wir mehr beraten. Aber unterm Strich muss man die Kompetenz erstmal aufbauen, das Verständnis aufbauen und nicht nur für sich selber, ähnlich wie bei Unternehmen online. Wenn ich als Kanzleileiter die Digitalisierung nicht als Chance sehe, sondern als brauche ich nicht, haben wir noch nie so gemacht, ja, wieso soll es mein Team machen? Und genauso ist es, glaube ich, mit diesen unternehmerischen Themen, Controlling, BWL-Beratung. Wenn ich das als Kanzleileiter nicht verinnerliche und sage, hey, das braucht man, dann glaube ich nicht, dass das Team von sich aus dann mega engagiert nach vorne gehen wird. So, jetzt habe ich was gesagt, gell?
Die Veränderung in der FIBO kommt definitiv, Tom. Das ist auf alle Fälle der Fall. Und wie gesagt, wie ich schon vorher gesagt habe, für uns als junge Kanzlei eher eine Chance und für andere Kanzleien eher das Risiko. Ist halt die Frage, wie man sich dann irgendwo positioniert. Und ich bin da ganz guter Dinge für die Zukunft. Und solange es Steuern gibt, braucht es den Steuerberater.
Ja. Das ist ein guter Schlusspunkt, ehrlich gesagt, Markus. Ich würde an der Stelle, wir sind fast eine Stunde unterwegs, mal einen Cut machen. Ich würde mich ehrlich gesagt total freuen, wenn wir einen Podcast, noch einen zweiten Podcast mit dir machen können. Und zwar hast du auch ein unfassbar spannendes Thema. Das würde ich gerne als zweites nochmal machen. Und zwar das Thema To-Do ist. Das nutzt du ja für deine Planung in der Kanzlei, mit deinem Team, wie die ganzen Aufgaben strukturiert sind. Und das würde ich aber jetzt gerne dann in einen anderen Podcast nochmal verlegen, Markus. Ich möchte mich an der Stelle von dir, bei dir jetzt mal unfassbar bedanken für deine Zeit, für deinen Einblick, den du gegeben hast. Du hast ja quasi heute ein bisschen Hosen runterlassen, wie es bei dir läuft, was du machst, wie du es gemacht hast, warum du es gemacht hast. Und dafür einfach mal einen richtig großen Dank. Dankeschön, Markus.
Tom, gerne. Ich danke dir. Das war mein erster Podcast überhaupt. Also ich cool. habe überhaupt nicht gewusst, was mich überhaupt erwartet. Im Endeffekt war es ja einfach nur ein lockeres Gespräch unter alten Freunden. Deswegen jederzeit gerne wieder, auch zum Thema Todoist. Echt ein spannendes Thema. Ja. Ich habe es vorher schon kurz gesagt, ein echter Game Changer, wie man in Niederbayern sagt.
Genau so.
Also echt ein spannendes Thema. Ja. Aber dazu gerne in einem separaten Podcast mehr.
Das machen wir, Markus. Also Dankeschön. Danke auch an uns, unsere Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören, einfach unseren Worten zu lauschen. Also danke an der Stelle. Und Podcast zum Thema Todoist wird folgen. Also macht's es gut und vor allem bleibt in den Zeiten alle gesund. Also ciao, tschüss.
Servus.
Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Tom hilft dir dabei, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dass du wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst. Hinterlasse dein Feedback und abonniere diesen Kanal, um weiterhin von den wertvollen Inhalten zu profitieren. Investiere in deine Zeit. Es ist heutzutage das kostbarste Gut.